Ich freue mich sehr, mal wieder hier in Gera zu sein bei euch und weiß jetzt nicht, wie von langer Hand geplant das war, aber Stefan und ich hatten einen Kanzeltausch ausgemacht und dann fragte er irgendwann, ob ich denn in eurer Themenreihe mitpredigen würde. Und Oliver hat es schon angesprochen, meine Frau ist Architektin, habe ich gesagt, das ist doch mal ein tolles Thema, da mache ich gern mit. Und natürlich habe ich sie auch gefragt und da ein bisschen mit reingenommen und habe auch so ein paar Impulse von da so mitgebracht, genau. Und das fing damit an, dass sie meinte, naja, diese Beschreibung, wir haben das ja auch gerade schon gehört, da gibt es so eine Bandbreite, wenn ihr diesen Begriff Bauherrn hört. Sie sagte so, bei uns ist das eigentlich praktisch der Projektleiter, so nennen wir das. Ja? Und falls ihr aus der Branche seid, dann wisst ihr vielleicht, okay, so in diese Richtung geht das. Und wir haben das ja gerade schon rausgehört, er hat eben diese, so eine Zwischenrolle. Also der vermittelt irgendwo zwischen dem vielleicht, der das Geld gibt und dem, die das dann bauen am Ende. Er guckt, dass es funktioniert, er löst eben diese Probleme, damit es eben keine Verwirrung gibt. Und ich glaube, das ist so eine ganz wichtige Stelle, ohne ihn geht es nicht. Das macht uns, glaube ich, auch dieser Bibeltext, den du uns gerade nochmal mitgegeben hast, sehr eindrücklich deutlich. Und ich denke, es passt eben auch ganz gut, wenn wir das auf Jesus Christus übertragen, den die Bibel uns so beschreibt, wie wir das in diesem Vers hier finden aus dem 1. Timotheusbrief. Es gibt nämlich nur einen Vermittler zwischen Gott und den Menschen, den, der selbst ein Mensch geworden ist, Jesus Christus. Damit haben wir im Grunde diesen Projektleiter schon vor uns stehen. Und bevor ich euch jetzt so ein paar Impulse und so weiter dazu weitergebe, möchte ich gerne noch mal ganz kurz mit uns dafür beten, dass das nicht nur ein paar gute Tipps sind, sondern dass dieser Projektleiter, dieser Vermittler auch uns eben das weitergibt, was er möchte. Ihr könnt dazu sitzen bleiben. Jesus, wir danken dir dafür, dass du jetzt selber hier bist. Und wir bitten dich, dass du auch vermittelst zwischen unseren Gedanken und Gottes Gedanken, und dass du jedem jetzt das auch weitergibst, was er wirklich gerade braucht. Danke, dass du uns genau kennst und weißt, was in uns vorgeht. Amen. Ja, damit gehe ich mal rein mit euch in die Punkte, die ich euch mitgebracht habe. Ich habe nämlich meine Frau gefragt, was macht denn so einen guten Vermittler, so einen guten Projektleiter aus? Und sie hat mir so ein paar Sachen mitgegeben. Das erste ist, er hat einen guten Überblick über alle Faktoren und Bereiche, was das Ganze angeht, okay? Also, ich weiß nicht, ob du darin gut bist, die Übersicht zu behalten, gerade dann, wenn es stressig wird und hektisch wird. Aber Jesus ist jemand, der sich nicht in diesem Klein-Klein unseres Alltags verliert, der das Ganze und das große Ganze im Blick behält. Und darum kann er uns auch als Gemeinde, aber auch jeden von uns täglich darin helfen, neu den Fokus zu finden für das, was jetzt heute dran ist. Und das finde ich ganz wichtig. Er hat den Überblick und er behält ihn auch. Und das ist jetzt unabhängig davon, wie die Baustelle gerade aussieht, ich weiß nicht, was du so für ein Typ bist, ob du zum Beispiel schnell auch mal in Panik verfallen kannst. Aber ihr kennt sicherlich oder viele von euch kennen diesen Bericht, wo Jesus also im Schiff eingeschlafen ist und der Sturm kommt auf und seine Jünger sind jetzt da so allein am Machen. Und was passiert? Sie geraten in Panik. Und sie wecken dann Jesus auf und der bleibt ganz ruhig. Warum? Ja, er kennt alle Faktoren und Bereiche. Er hat den Überblick. Er kann das einordnen, was da gerade jetzt tobt. Er weiß aber auch um das, was Gott tun kann, um seine Macht und er kann das Ganze einordnen. Und ich finde, da sehen wir so, wie wichtig das ist, dass wir uns immer wieder neu ausrichten, was ist jetzt eigentlich gerade das Problem, was mich hier total hektisch macht, was mir Angst macht, wo irgendwas weggebrochen ist, wo ich nicht genau weiß, wie das gehen kann. Und dann muss ich immer wieder gucken, da ist doch ein Gott, der hat doch die Übersicht. Und dann ist das wichtig, dass wir auch Jesus fragen, hey, zeig mir mal, was kann dann jetzt gerade meine Aufgabe sein? Du hast doch den Überblick. Das ist, finde ich, so das Erste. Und der zweite Gedanke, der ganz wichtig ist bei einem Projektleiter, ist, er kann Konflikte gut lösen. Denn die gibt es da ständig auf der Baustelle. Also wer von euch schon mal irgendwie gebaut hat, der weiß das. Auch übrigens gerade, wenn eine Gemeinde baut, ja, der schafft also wieder Frieden. Und da geht es nicht nur um offenen Streit, sondern es geht ja vor allen Dingen auch um Interessenskonflikte. Ja? Auf einer Baustelle, wer darf hier zum Beispiel, auch wenn es dann praktisch wird, nach der Planungsphase, schon in der Planungsphase, kann es große Interessenskonflikte geben, wie groß soll welcher Raum werden und so weiter. Also ich habe mir das schon vorhin mal alles angeschaut hier. Ob da jeder so das Ideal findet, ja, das weiß ich nicht. Aber in der Regel gibt es da Interessenskonflikte. Und dann auch auf der Baustelle, wer darf jetzt zuerst den Kran benutzen, wer bekommt welches Zeitfenster, kann aber nur da kriege ich die Leute nicht und so weiter. Und die Frage ist, hast du da schon mal erlebt, wie Jesus da auch aktiv vermittelt? Das finde ich nämlich immer wieder total faszinierend. Ich fand das vor allen Dingen dann besonders faszinierend, wenn du so zwei Konfliktparteien hast, ja, und Jesus spricht mit beiden Parteien schon mal für sich. Und dann kommt man zusammen und merkt so, ey, das war jetzt vorbereitet. Da hat uns wieder jemand zusammengeführt, unabhängig voneinander. Und wie gut, wenn das passiert. Ja, und das ist diese Rolle, die er hat, dass er eben auch wieder eingreift und Frieden schafft. Das ist in der Gemeinde wichtig, das ist aber auch vor allen Dingen in der Familie wichtig. Oder im Hauskreis. Ja. Aber auch in der Gemeinde, wenn es mal laut wird und Menschen auch verletzt werden, da muss man sagen, Frieden ist mehr als nur Waffenstillstand, ist mehr als kalter Krieg. Und das Kreuz, deswegen habe ich das hier dann auch in die Mitte gestellt, ist ja im Grunde dieses... Ja, das steht dafür, wie können wir Frieden finden mit Gott oder durch Gott, durch Jesus. Wir haben eine Basis, auf der wir immer wieder auch, zum Beispiel durch das Vaterunser erinnert werden, wo Jesus uns ja beigebracht hat, wie soll man eigentlich beten. Und da heißt es da drin, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und da merkt ihr schon, Jesus hat diese Rolle, Menschen wieder zusammenzubringen, ja. Das ist ganz wichtig, das macht dieser Projektleiter, weil er eben der Vermittler ist und weil ihm das so wichtig ist, dass da wieder Frieden miteinander herrschen kann, dass da Vergebung auch ausgesprochen wird, auch wenn man vielleicht Interessenskonflikte hatte, selbst dann, wenn es Verletzungen gab. Und wichtig ist auch, wir dürfen immer wieder streben nach Frieden, nach echtem Shalom. Das, was die Bibel so diesen Frieden nennt, das ist eben so kostbar, wenn wir diesen Frieden zusammen finden können, weil das ist schon mehr als nur ein Waffenstillstand. Da ist wieder was heil geworden. Und genau dahin will Jesus uns leiten und deswegen ist es gut, wenn wir uns auch selber von ihm immer wieder dahin leiten lassen und uns auch so verstehen, dass er uns genau dahin haben möchte. Er will uns vergeben und er will auch, dass wir anderen vergeben und dass es ein gutes Miteinander gibt, dass es Shalom gibt, auch auf der Baustelle. Und dann hat so ein Projektleiter das hier im Blick, Zeit, Geld, Ressourcen. Und das finde ich besonders spannend, wenn es jetzt auch nochmal um Gemeinde geht, wo ihr ja jetzt auch praktisch bauen wollt. Und man sich schon manchmal fragt, ja, wie soll das denn auch praktisch werden? Wo kommt das Geld zum Beispiel her? Wie kann das denn gelingen? Ich weiß noch so ein bisschen, ich war ja mal Jugendpastor in Schalksmühle und ich weiß zum Beispiel, dass die Fenster, ich weiß gar nicht, ob das die sind, die jetzt noch drin sind oder so, aber dass die mal so durch Schalksmühle irgendwie auch vermittelt wurden zu DDR-Zeiten. Ja? Und ich finde das immer wieder so spannend, wie das auch in dieser Zeit ging, dass trotzdem irgendwie Baumaterial hergekommen ist und dass Gott seine Gemeinde gebaut hat. Und ich finde, daran sieht man so ein bisschen, dass wir da nicht nur mit unseren Möglichkeiten rechnen brauchen, sondern wir können damit rechnen, dass Gott immer wieder Dinge macht, die für uns schlichtweg auch unmöglich oder zumindest ziemlich weit weg scheinen können. Und das finde ich ermutigend. Ja, wenn da ein Projektleiter da ist, der auch die Ressourcen im Blick hat, die wir noch gar nicht sehen, dann können wir auch Dinge angehen, die uns eigentlich viel zu groß erscheinen. Und deswegen möchte ich euch da Mut machen. Was heißt das aber jetzt für heute? Für die Spenden, die vielleicht noch gebraucht werden, für die Zeit, die immer wieder nötig ist oder den Einsatz. Wie viel kann denn jetzt jeder Einzelne auch dazu beitragen und geben von euch? Und da finde ich es dann auch nochmal ermutigend, ja, wir müssen da schon was beitragen als Gemeinde. Da kommt nicht nur von oben was, dass Jesus uns jetzt irgendwie einen Check schickt und dann war es das, sondern meistens müssen wir auch was beitragen. Aber dann denkt vielleicht nochmal an diese 5 Brote und 2 Fische, die sie bei dieser großen Speisung der 5000 oder so zusammentragen. Jesus nutzt das Wenige, was wir bereit sind zu bringen und will es segnen und vermehren. Und wir dürfen ihm vertrauen und du darfst ihm vertrauen, wirklich auch das zu geben, was du kannst, was du hast. Und er will das dann vermehren. Und ihr wisst auch, Gott lässt sich nichts schenken, sagt er uns. Das heißt, da liegt auch eine große Verheißung drauf, auf dem, was wir dann einbringen. Und deswegen möchte ich euch da Mut machen, auch da großzügig zu sein, weil wir einen großzügigen Gott haben, der eben den Überblick hat, auch über diesen Dingen. Und ich glaube, jeder, der das schon mal getan hat, der wirklich da auch mehr gegeben hat, als er vielleicht so guten Gewissens als Hauswirtschafter zu Hause irgendwie hätte geben können, ich habe selten die Erfahrung gemacht, dass Leute das bereut haben, sondern ich habe die Erfahrung gemacht, dass Leute gestaunt haben, dass sich eben Gott nichts schenken lässt und wie er dann Dinge auch zurückgezahlt hat. Das möchte ich euch als Ermutigung an der Stelle auch mitgeben. Und dann kann sich so ein Projektleiter, wenn er gut ist, kann er sich gut reinversetzen in die unterschiedlichen Beteiligten. Ich gebe euch da nochmal einen Vers dazu. Einmal den wir gerade schon mal gehört haben. Ja? Also ein Vermittler zwischen Gott und den Menschen. Und da steht jetzt was Wichtiges, den, der selbst ein Mensch geworden ist, Jesus Christus. Das bedeutet, wir haben es bei Jesus mit jemandem zu tun, der weiß, wovon er redet, wenn es um unseren Alltag geht, auf der Baustelle des Menschseins, der all unsere Erfahrungen auch kennt. Übrigens muss man ja vielleicht auch mal darauf hinweisen, Jesus hat eine Ausbildung gemacht im Handwerk. Als Zimmermann. Ja. Und das war damals ein bisschen mehr als das, was wir da heute drunter verstehen, sondern die haben wirklich so gut wie alles gemacht. Ja. Bauhandwerker könnte man das vielleicht so ein bisschen umschreiben. Der hat auch hart gearbeitet. Der hatte auch Geschwister, Eltern. Da gab es immer Konflikte, denke ich mal. Er hatte ja selber auch Konflikte, mit denen können wir ja nachlesen. Und er kennt all diese Bereiche. Ich habe euch nochmal einen Vers dazu mitgebracht. Das ist mein Taufspruch aus Hebräer 4. Jesus ist ja nicht ein Hohepriester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er genau wie wir Versuchungen aller Art ausgesetzt, allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Er kann uns verstehen, auch in all unseren Schwachheiten. Und deswegen, Jesus kann sich reinversetzen in deine Situation, in der du gerade bist. Ich glaube, wir haben immer so eine Sehnsucht danach, auch wirklich verstanden zu werden, dass wir uns wirklich verstanden fühlen. Und Jesus ist der, der uns versteht, weil er das kennt, weil er selber Mensch war. Und deswegen darfst du ihm auch die Sachen anvertrauen, weil du damit rechnen kannst, dass er das einordnen kann. Und so ein Projektleiter, wenn er denn gut ist, der hat einen engen Draht zu dem Bauherrn, also in dem Sinne zum Geldgeber. Ja. Ich habe das jetzt mal hier als ein rotes Telefon gemacht. Diejenigen von euch, die schon ein bisschen älter sind, kennen das, ja, was das bedeutet, das rote Telefon. Der hat einen engen Draht. Der kann direkt durchrufen, wenn was ist, ja, bevor es ganz schlimm wird. Und das macht Jesus aus, dass er diesen engen Draht zum Vater hat. Ja? Sie sind eins, kann man sagen. Okay? Und dann heißt es ja auch über Jesus, er ist der Erste und der Letzte. Er ist das A und O, der Anfänger und Vollender. Auch auf der Baustelle unseres Lebens und in unseren Gemeinden ist er der, der den engen Draht hat zum Bauherrn. Und daraus folgt auch was. Ja, der Anfänger und Vollender auf der Baustelle, er ist morgens der Erste, der kommt und abends der Letzte, der geht. Er ist immer da, da ist immer der enge Draht da. Und das ist gut. Und der letzte Punkt aus dieser Reihe, jetzt habe ich euch nochmal einen Grünhörer mitgebracht, ja. Er ist ansprechbar, auch für alle anderen drumherum, eben weil er immer da ist, weil er der Erste ist, der kommt und der Letzte, der geht, ist er ansprechbar. So ein guter Projektleiter, der muss auch erreichbar sein. Ja, wenn es heißt, der ist heute mal im Homeoffice auf der Baustelle, ist das schwer darstellbar. Der muss schon vor Ort sein. Sonst kriegt der das gar nicht alles mit. Sonst kann der die Emotionen auch nicht auffangen. Sonst kann der gar nicht gucken, was da der jetzt mit der Lieferung kommt, jetzt wirklich will und so weiter. Der muss schon präsent sein. Und gut ist das, wenn der nicht nur ansprechbar ist, wenn man ein Problem hat, sondern wenn er auch aktiv Leute anspricht und man nachfragt, läuft's denn? Wie kommt ihr voran? Und dass er auch aktiv nachgeht. Und wie das bei Jesus ist, dass er nicht nur ansprechbar ist, sondern eben auch aktiv Leuten nachgeht, das will ich jetzt noch einmal vertiefen mit euch. Das werden wir uns noch mal ein bisschen anschauen anhand von Petrus. Und zwar ist es so, das ist auch der Vers, den mir Stefan mitgegeben hatte für diese Predigt, aus Matthäus 16, Vers 18, den lese ich euch einmal vor, da heißt es, sagt Jesus zu ihm, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Und ich habe nochmal so zwei große Gedanken, die ich daraus euch mitgeben möchte. Und das erste ist erstmal so was, was uns entlasten kann, was uns entlastet. Es ist nämlich seine Gemeinde. Es ist Jesu Gemeinde. Und das entlastet uns deswegen, weil das heißt, nicht alles hängt an uns. Egal wie sehr du das manchmal denkst in deiner Mitarbeit, wo du das Gefühl hast, ich bin hier in dem Bereich gerade der Einzige, der das irgendwie im Blick hat und was macht. Aber es ist seine Gemeinde. Gott braucht keine Helden. Das ist der Titel von einem Buch, was ich da auch sehr empfehlen kann, von einem Schweden, von Magnus Malm. Ich habe das mal gelesen, als ich noch kurz vorm Theologiestudium war und ich muss sagen, das fand ich sehr heilsam. Gott braucht wirklich keine Helden. Wenn wir das ernst nehmen, dass Jesus der Anfänger und Vollender ist, dass er der Mittler ist zwischen Gott und den Menschen, dann hängt eben nicht alles an uns. Das ist so. Er sagt hier, und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Das werde ich tun, sagt Jesus. Und da kann kommen, was will, sogar so deutlich, dass er uns ja hier sagt, und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Ich finde, das ist schon ziemlich krass an Zusage. Das ist jetzt allerdings kein Freifahrtschein für Erfolg. Auch wenn du dich fragst, vielleicht, ja, wie sieht das aus mit Gemeinde? Welche Perspektive haben wir denn? Ja, ich habe das so festgestellt für mich, als ich letztes Jahr nach Langeoog gefahren bin, auf die Pastorenwoche, Da hatten wir auch so dieses Thema Hoffnungsland. Da ging es darum, Hoffnung zu haben, auch für unsere Gemeinden und so. Und ich habe festgestellt, ich habe vielleicht das erste Mal seit langer Zeit mal wieder richtig, richtig, richtig Hoffnung, dass Gott was tut, auch in den Gemeinden hier in der Region. Speziell auch bei uns in Hermsdorf und so ein bisschen drüber hinaus. Weil wir so gemerkt haben, es ist in den letzten Jahren jetzt vieles zusammengekommen, was uns Mut gemacht hat. Jugendmitarbeiter kamen wieder zurück, nachdem sie so nach der Schule und dem Abschluss so weggegangen waren und sind erstmal da geblieben. Wir konnten jemand Neues in den Leitungskreis berufen, was gar nicht unbedingt absehbar war, nachdem jemand weggegangen ist, der da Jahrzehnte auch eine wichtige Rolle hatte. Wir konnten neue Dinge ausprobieren und starten, haben aber auch erlebt, dass Leute wirklich dazukommen. Aber lasst uns da nicht arrogant sein, als hätten wir das jetzt alles geschafft. Die Wahrheit ist, Gemeinden haben ihre Zeit auch manchmal gehabt. Das ist so. Ja, wir haben als Gemeinden auch eine Zeit gehabt, da haben wir zusammengearbeitet mit Hermsdorf, St. Gangloff und Gera. Ich war da selber mit dabei am Anfang und wir haben dann die Gemeindearbeit in St. Gangloff mehr oder weniger auch geschlossen. Ja, wir haben uns zusammengeschlossen, Hermsdorf und St. Gangloff, aber wir haben auch das Gemeindehaus in St. Gangloff am Ende verkauft. Und viele waren da auch traurig drüber, wie kann das sein, dass wir in einem Ort sozusagen das aufgeben, dort vor Ort zu sein. Und man muss dazu sagen, eine Ortsgemeinde hat nicht unbedingt die Verheißung, dass es uns einfach immer so gibt und dass immer alles weitergeht. Aber er will und wird seine Gemeinde bauen. Das steht auf jeden Fall fest, grundsätzlich. Also was folgern wir jetzt daraus? Wenn nicht alles von uns abhängt, dann ist es doch viel wichtiger noch, dass wir Jesus loben, dass wir ihm alles zutrauen, dass wir auch alles von ihm erbitten. Und ich finde, das ist auch wichtig, dass wir dann alles für ihn auch geben. Denn darauf liegt ja Verheißung. Also, dass wir ihn loben, dass wir ihm alles zutrauen, alles von ihm erbitten und alles für ihn geben. Und noch ein weiterer Zuspruch steckt für mich in diesem Vers. Jesus beruft Leute und bevollmächtigt sie, die eben durchaus auch mal gescheitert sind, wie hier ein Petrus. Du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, sagt Jesus. Und wenn ihr Petrus so ein bisschen kennt, dann wisst ihr, er war verheiratet, hatte auch ein Haus und er war dann ganz schön lange unterwegs mit Jesus auch. Sein Bruder Andreas, mit dem sind sie zusammen auch unterwegs gewesen im Jüngerkreis und eigentlich war er Fischer. Also im Vergleich zu Paulus, der immer so der Akademiker war, ja, war Petrus so der Handwerker eigentlich, der Fischer. Sein Beiname Kephas ist eben dieser Fels. Er war Teil des engsten Jüngerkreis und er war meistens so der Sprecher der Jünger, der immer auch zuerst genannt wird in allen Listen und der immer so ein bisschen vorausgeprescht ist. Und das Ding ist bei Petrus, der scheitert an seinem eigenen Anspruch. Ja, ihr kennt sicherlich diese eine Nacht des Verrats, wo er dreimal Jesus verleugnet, wo er krachend gescheitert ist. Und gab es in deinem Glaubensleben auch mal so richtige Niederlagen? Vielleicht sogar schon oft, wo auch du krachend gescheitert bist. Und ich bin sogar davon überzeugt, dass wir oft erstmal an diesen Punkt kommen, wo wir selber nichts mehr tun oder leisten können, damit wir Gottes Hilfe und seine Gnade überhaupt annehmen können. Ich weiß ja nicht, wie schwer dir das fällt, Hilfe anzunehmen, aber ich weiß, dass das vielen sehr schwer fällt. gerade sowas wie Gnade, ja, also Dinge, die man gar nicht verdient hat. Also gab es so ein Scheitern an deinen eigenen Fähigkeiten oder Möglichkeiten schon in deinem Leben? Noch wahrscheinlicher ist übrigens ein Scheitern, das außer Jesus und dir vielleicht gar niemand mitbekommen hat. Und vielleicht kennst du auch diese Angst, die wir Christen ja irgendwie vielfach haben. Was würden eigentlich die anderen nur denken, wenn sie wüssten? Wie ich manchmal auch bin, wie ich manchmal sein kann. Oder was ich manchmal tue, was eigentlich gar nicht dazu passt, wie die Leute mich sonst so sehen. Überleg mal selber, welche Seiten von dir du gerne ausblendest, wenn du sonntags morgens im Gottesdienst bist. Was würdest du nie wollen, dass wir alle das mitbekommen? Ich hätte da selber so einiges, muss ich sagen. Ist uns denn klar, dass letztlich auch eine Mutter Teresa in Anführungsstrichen nur eine Sünderin war? Daran erinnert uns Petrus. Petrus hat lange dafür gekämpft, dass er was Besonderes ist. Da hat er viel Zeit und Energie reingesteckt und er war so der Vorangeher, der Mann mit den großen Versprechen, der sogar für Jesus sterben wollte. Und vielleicht hat er ja diesen Beinamen Kephas, diesen Fels, auch falsch verstanden, nämlich so, dass er selber für alle anderen der Fels in der Brandung sein musste. Und das Spannende ist, dieser Magnus Malm, dieser schwedische Schriftsteller, Autor, der hat auch einen anderen Satz gesagt, den ich euch mal mitgebracht habe. Der hat gesagt, die Basis für eine glaubwürdige Führung liegt nicht in der Einzigartigkeit im Verhältnis zu allen anderen, sondern in der Zusammengehörigkeit mit ihnen. Okay? Und so langsam fällt dieser Groschen hier bei Petrus. Ganz so weit war er eben vor dieser Begegnung mit Jesus, dem Auferstandenen, noch nicht. Erstmal war da nämlich so die lange, bange Frage, ob er diese Niederlage überhaupt irgendwie verdauen kann. Ob das je wieder was wird, dass er sich nochmal für Gemeinden, für andere irgendwie einsetzen kann im Reich Gottes. Ob jetzt nicht irgendwie alles aus und vorbei ist nach seinem großen Verrat. Und dann gibt es so diese Begegnung, die mich immer wieder irgendwo auch tiefer erreicht. Ende vom Johannesevangelium, Johannes 21. Jesus fragte ihn ein drittes Mal, Simon, Sohn des Johannes, spricht ihn bewusst nochmal bei seinem eigentlichen Namen an, den er vorher hatte, nicht Petrus. Hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus ihn nun schon zum dritten Mal fragte, hast du mich lieb? Herr, du weißt alles, erwiderte er. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm, sorge für meine Schafe. Und wisst ihr, die Kernfrage ist immer wieder, hast du mich lieb? Das fragt Jesus genau dich heute, jetzt. Hast du mich lieb? Das ist auf den Punkt gebracht, alles, worum es hier geht. Und wenn das so ist, dann komm und folge mir nach. Und dann geh und sorge für meine Schafe. Also dann setz dich auch ein für Gemeinde. Ich habe euch nochmal ein Buch mitgebracht. Vielleicht könnt ihr es erkennen. Da ist so ein großes Herz drauf. Ja, das könnt ihr vielleicht sehen, das rote Ding da vorne. Ja, herzförmig. Das ist ein Buch von einem Pastor, der mittlerweile schon in die himmlischen Sphären vorgedrungen ist, den ich aber sehr schätze. Von den Baptisten und der hat ein tolles Buch geschrieben, das heißt Gemeinde lieben, Gemeinde leiten. Und im Grunde sagt er, du kannst Gemeinde nicht leiten, wenn du nicht Gemeinde liebst. Und das ist immer wieder die Herausforderung an uns. Hast du mich lieb, fragt Jesus. Hast du Gemeinde lieb? Ja, ich kenne auch eine ganze Menge Christen, die würden sagen, ja, Jesus habe ich lieb, aber Gemeinde, da habe ich so meine Probleme mit. Merkt ihr das? Ja, Ja, ich kenne das auch, ja. Da gibt es manchmal Schwierigkeiten auf der Baustelle, aber das ist die Frage, die Jesus uns stellt. Wenn du mich lieb hast, hast du dann auch Gemeinde lieb. Das ist mein Projekt, hey, dafür stehe ich. Dafür vermittle ich hier die ganze Zeit, ich versuche das zumindest. Was wir an Petrus sehen können, ist eben, für ihn war das entscheidend, genau dieser Punkt, dass Jesus ihn nicht wegen seines Einsatzes und seiner Erfolge liebt, sondern ihn gerade als er gescheitert und ganz unten war, eben auch ganz neu beruft und beauftragt. Nicht als den Helden, sondern als den, der ganz unten war. Das ist, was Jesus ausmacht. Seine Liebe zu so einem Verräter, zu so einem Versager wie Petrus oder eben vielleicht zu dir. Und Jesus sagt, ich bin das A und O, der Anfänger und Vollender. Es hängt nicht alles an dir, aber ich will dich gebrauchen, um da mitzubauen. Vertraust du mir, dass ich dich da einsetzen möchte? Hast du mich lieb? Dann lass uns zusammen Gemeinde bauen und dazu gebrauche Jesus uns. Amen.